So, mit leichtem zeitlichem Verzug oder deutlichem zeitlichem Verzug eröffne ich dann die 44. Sitzung. Ich erteile Frau Schmerse das Wort und Sie nehmen sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.
Genau, es geht um das, den neuen AIP-Zyklus. Der IASB hat am 19. November 2015 den ED 2015-10 AIP-Zyklus 2014-2016 veröffentlicht, der bis zum 17. Februar 2016 noch kommentiert werden kann. Es gab ja im letzten Jahr mangels der Themen kein AIP-Projekt. Dieses Jahr war es auch erst noch ein bisschen unklar, weil es noch nicht so viele Themen gab auf der Agenda. Der ESB hat dann aber doch ein paar Themen gehabt, die letzten Endes in den zum 8. AIP-Zyklus geführt hatten. Ich würde einfach gerne anhand der Unterlage, die Sie noch neben dem, oder der Präsentationsunterlage, die Sie neben dem ED haben, kurz durch die Themen gehen und die Themen kurz vorstellen. Also es gibt drei Standards, die im AIP adressiert sind. Einmal IFRS 1, IFRS 12 und IFRS 28. Und würde einfach gleich mit dem ersten Thema anfangen, mit den vorgeschlagenen Änderungen an IFRS 1, wo es um die Streichung der kurzzeitigen Befreiungen in den Textziffern E3 bis E7 geht. Weil halt festgestellt wurde, dass sich quasi deren Zweck erfüllt hat oder einfach durch Zeitablauf die Vorschriften zum Teil einfach obsolet geworden sind. Das heißt, es betrifft Übergangsbestimmungen, einmal in IFRS 7, Angaben zu Finanzinstrumenten, in IAS 19, Leistungen an Arbeitnehmer und in IFRS 10 bzw. IAS 27, wo es dann um das Thema Investmentgesellschaften geht, wo halt wie gesagt Übergangserleichterungen, die für IFRS-Anwender galten, auch für erstmalige IFRS-Anwender vorgeschrieben wurden, die jetzt aber halt durch den Zeitablauf einfach nicht mehr notwendig geworden sind, weil halt die Berichtsperioden, für die die Übergangserleichterungen galten, einfach nicht mehr zutreffend sind oder abgelaufen sind, sag ich mal. Die sind halt auch auf den nachfolgenden Folien einfach nochmal die Standards oder die Textziffern, auf dieses Ganze referiert, abgebildet, zur Vollständigkeit halber, dass man da nochmal nachschauen kann, warum das Ganze jetzt eigentlich obsolet geworden ist. Gibt es zu dem ersten Punkt Fragen oder Anmerkungen? Also in IFRS 1 sind dann halt noch weitere Anpassungen von Textziffern vorgenommen worden, die jetzt aber nur die Einführung der jeweiligen Textziffern betrifft, etc. Fußnoten, Folgeänderungen, die jetzt aber im Detail wirklich nur auf diese Streichung der E3 bis E7 abzielt. Gibt es dazu Anmerkungen Ihrerseits?
Passt.
Gut, sehr schön. Dann die zweite Änderung betrifft, wie gesagt, IFRS 12, wo es eine Anfrage beim ÖC gab zur Klarstellung des Anwendungsbereichs. Also es war so ein bisschen unklar, ob die Angabenvorschriften von IFRS 12, außer die der Textziffern B10 bis B16, auch für Beteiligungen gelten, die als zur Veräußerung gehalten, als zur Ausschüttung an Eigentümer gehalten oder als aufgegebene Geschäftsbereiche klassifiziert sind, also der IFRS 5-Fall oder Scope. Und das wurde halt auch schon beim IC diskutiert. Ja, das ergibt sich halt, also es war halt, wie gesagt, unklar, weil es nicht konkret festgesetzt wurde. Der ISB bzw. IC hatte sich aber halt entschieden, dass halt diese Text, die Angabenvorschriften von IFRS 12 eben auch für diese Fälle gelten und hat demzufolge die Textziffer 5a einfach angepasst und auch in IFRS 12 B17 halt reingeschrieben dann, dass dieser Anwendungsbereich eben so für alle gilt. Gibt es dazu Anmerkungen Ihrerseits?
Guck mal direkt in Richtung der WPs. Keine.
So wollten wir das auch, genau.
Gut, rundweg zufrieden. Okay, super. Jetzt, wir sollten Herrn Morich nochmal wieder reinholen.
Der dritte Punkt betrifft IAS 28, beziehungsweise genauer noch die Textziffer 18, wo es um das Wahlrecht geht, entweder Anwendung der Equity-Methode oder Bewertung des Beteiligungsunternehmens zum Fair Value P&L nach IFRS 9, wo die Frage beim IC gelandet ist, ob diese Option auf Investment by Investment Choice anzuwenden ist oder als konsistente Rechnungslegungsmethode auszugestalten ist. Diese Unklarheit resultierte aus der Überarbeitung von IAS 28 in 2011, wo dann irgendwie nicht mehr so ganz klar war, ob das immer noch, wie es zuvor im Standard relativ klar war, als Investment by Investment Choice ist, also auf Basis der jeweiligen Beteiligung gilt oder eben nicht. die Unklarheit resultierte halt daraus, dass man eigentlich nach IS 8 stetig das Ganze anzuwenden hat, außer es gibt halt eine konkrete Erlaubnis oder Vorschrift, davon abzuweichen, die in IS 28 Textziffer 18 bis jetzt halt nicht drin war. Und der ISB hat es aber diskutiert und gesagt, dass bei der Überarbeitung des Standards eigentlich nie die Absicht bestand hat, die Ausgestaltung des Wahlrechts zu ändern. Also es soll auch immer noch auf Investment-by-Investment-Basis geschehen und hat demzufolge jetzt Textziffer 18 angepasst und das Ganze dort eingepflegt, dass das immer noch so gilt. Haben Sie dazu Anmerkungen?
Wir hatten die Tentative-Entscheidung damals wohlwollend kommentiert. Insofern geht das auch in die Richtung, die wir uns meiner Erinnerung nach gewünscht haben. Insofern keine Anmerkung.
Das waren also die Themen. Die zweite Frage, die der ISB dazu gestellt hat, betrifft quasi die Transition Requirements, wo ich habe da jetzt nichts in den vorigen Satz weiter mit aufgenommen, aber nur bis jetzt im ED drin steht, an entity shall apply those amendments for annual periods beginning on or after date, was es noch nicht gibt und jetzt aber nicht weiter was drin steht an irgendwelchen konkreten. Insofern frage ich, wie wir uns dazu positionieren oder ob es da noch irgendwelche Anmerkungen ihrerseits gibt.
Ja, das würde ich, also ein lobenden Brief sehe ich jetzt, also einen lobenden Brief sehe ich nicht. Was einzige, was man kritisch sagen kann, ist, glaube ich, dass die Themen, die ausgewählt worden sind, halt nach meinem Verständnis zu wenige sind. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass man also die Themen, die drauf sind, die sind unkritisch, aber die eigentlichen Fragen, also für mich halt schwer nachzuvollziehen, warum ich jetzt genau von IFRS 5 zu IFRS 12 genau das Thema nur rausnehme und die anderen IFRS 5 Themen halt nicht. Also da müsste man schon halt, wir haben ja in der Kommentierung zu der oder in der Besprechung zu der zu den Tentative-Entscheidungen des IFRS-IC haben wir auch gesagt, dass es da schwer nachzuvollziehen ist, warum man manche Sachen an das IASB weitergibt, manche Sachen direkt geklärt werden, manche Sachen auf ein weitergehendes Projekt verschoben werden. Ich glaube, diese Kritik muss man hier auch nochmal anbringen. Also die Punkte, die hier sind, da bin ich fein mit. Ich bin auch mit den Übergangsvorschriften fein. Mir ist nur schwer nachzuvollziehen, warum man bei IFRS 5 den einen Punkt rausnimmt, mit IFRS 12 die anderen Punkte, sagt man aber, dafür machen wir für IFRS 5 ein Gesamtprojekt und manche Themen lassen wir einfach direkt beim IC. Das ist mir noch nicht so ganz klar.
Ich sehe den Punkt. Ich weiß aber nicht, ob wir uns an der Stelle nicht unnötigerweise wiederholen. Weil diese Amendments kommen ja aus den Entscheidungen heraus, die das IC getroffen hat, die wir auch da entsprechend, wie du es sagtest, kommentiert haben, wo wir das Ganze auch so kritisiert haben. Und die Frage ist, ob wir das Ganze jetzt dann nochmal wieder auf die Tapete stellen, weil eigentlich ist das jetzt der konkrete Ausfluss dessen, was dann die finale Entscheidung beim IC war, die wir, wie gesagt, kommentiert hatten. Aber das ist eine generelle Überlegung. Was würde es jetzt auch bringen, wenn man zu den Punkten jetzt nochmal mit dem, ich will nicht sagen alten Käse, aber mit den Sachen eben wieder kommt und sagt, ja, hier, das Amendment passt uns an der und der Stelle nicht. Dann würde es wahrscheinlich auch weniger zu einem Amendment führen, sondern zu einem anderen Instrument.
Also ich würde auch gerne ergänzen, wir würden ja mit der Kritik nur die Entscheidung dahingehend kritisieren, dass ein von 11 IFRS 5 Punkten vorzeitig klargestellt wird, während alle anderen warten, um sie im Paket klarzustellen. Wir könnten also nur fordern, dass der Punkt auch zu warten hat. Und es wurde ja damals entschieden, der lässt sich losgelöst klarstellen, während alle anderen ein bisschen mehr Gehirnschmalz bedürfen. Also insofern können wir, glaube ich, nicht kritisieren, dass der Punkt leider noch warten müsste.
Ich würde den auch mehr als IFRS 12 sehen, weil da die Unsicherheit wird ja, die im IFRS 12 ist, wird ja da geregelt. Und da wird nur gesagt, die Anangaben musst du auch für IFRS 5 machen. Unsere grundsätzliche Kritik um 5er war ja, ihr müsst das gesamte Modell erstmal angucken und nicht nur Teile rausnehmen. Und eine Anhangangabe hat jetzt manches Mal weniger. Also von daher kann ich damit leben. Grundsätzlich sollte es bei der Kritik ja auch bleiben, aber ich glaube, die sollten wir hier nicht machen. Ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, müsst ihr mal gucken, was da sonst noch so im Backlog war. Ist natürlich ein sehr schlankes AIP und im Vorjahr war, glaube ich, gar keins. Mhm. Ja. Aber andererseits kann man natürlich auch sagen, ja, wenn da nichts mehr ist, dann ist ja hervorragend.
Die Kritik, die ich mir sonst vorstellen könnte, die man rauszieht, wäre weniger die zu sagen, ihr habt jetzt einen IFRS 5-Fall rausgegriffen aus einer Vielzahl von Fällen, sondern mehr die andere, die wir auch angesprochen haben in der Agenda-Konsultation, the magnitude of, or the frequency of change. dass im Grunde genommen zu viele kleinteilige Änderungen runterprasseln und dass man sich stärker überlegen müsste, was man noch bündeln könnte. Und das greift dann natürlich schon wieder ein Stück weit hier rein. Das heißt, wenn ich sage, im letzten Jahr gar kein EIP, in diesem Jahr ein AIP, wo man eigentlich schon die Frage stellen muss, wofür steht eigentlich das Wort I hier? Denn, also ob das wirklich ein Improvement ist, dass ich jetzt im Grunde genommen obsolete Freistellungen in irgendeiner Form kassiere, das hätte man auch im Wege von redaktionellen Änderungen lösen können. Dafür brauche ich eigentlich keinen Due Process, denn da wird sich ja wohl keiner irgendwie dagegen stellen. Bringt mir dann eigentlich eher den Punkt, gibt es eigentlich noch eine Daseinsberechtigung für das Produkt AIP? Oder müsste ich nicht eigentlich mal überprüfen, ob ich nicht den Kreis wieder etwas ausweite und die vielen kleinen Einzelthemen, die ich habe unter Repair and Maintenance, nicht unter Umständen stärker in diesen AIPs bündeln kann? Weil ich glaube, dass das auch die Sache übersichtlicher machen würde, insbesondere für die Constituents. Also wenn ich mir jetzt überlege, das Ding wird irgendwann scharf geschaltet, ja, dann kommt dann irgendwann 2016 oder wann auch immer das ist, eine Änderung, wo dann irgendetwas in irgendeiner Fußnote geändert wird, ja, wo kein Mensch mehr auf dem Schirm hat, wo kommt das jetzt eigentlich gerade her? Ich glaube, es wäre wirklich einfacher zu sagen, komm, alle Änderungen, die das Jahr 2016 betreffen, machen wir in einem Abwasch und damit ist die Sache erledigt. Das macht es den Preparern einfacher, das macht es mit Sicherheit auch den Prüfern einfacher und das schafft, glaube ich, für deutlich mehr Klarheit. Das wäre der Punkt, den ich höchstens mir vorstellen könnte, den man anbringen kann. Wobei er jetzt genau bei diesem AIP im Grunde genommen eigentlich vielleicht nicht richtig
untergebracht. Also ich würde gerne einen Aspekt ergänzen, weil Sie das jetzt ja gerade aufwerfen. Wir werden später heute uns noch mit der Änderung zu IS-40 befassen, die, mal vorsichtig gesagt, in 10 Minuten erledigt sein wird. Man könnte zum Beispiel fragen, warum das nicht Teil des AIP geworden ist. Und damit ist, wenn sie die Daseinsberechtigung ist, natürlich die Frage, will man sagen, die ist auf jeden Fall viel größer, als es im Moment aussieht, oder sie ist, wenn man so verfährt, nicht mehr da. Also es gibt ja nur die eine oder andere Richtung.
Wir haben uns ausgesprochen in der Agenda-Konsultation dafür, stärker zu unterscheiden zwischen großen Projekten und kleineren Projekten und die kleineren in Urgent und Non-Urgent zu unterteilen. Diejenigen, die Urgent sind, die sollte man wirklich separat weiterhin lassen. Diejenigen, die Non-Urgent sind, die sollten in einen Omnibus-Standard hinein. Ja, und das passiert im Augenblick halt nicht. IS-40 ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, wo man sagt, man schafft da zwei Texte von. Man schafft damit Klarheit, aber hat irgendjemand damit jetzt ein größeres Problem gehabt? Ist das ein Fall gewesen, der ständig bei der DPA aufgetreten ist? Ich weiß es nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es keine Evidenz dafür gibt, finde ich, sind das klassische Kandidaten, die man im Rahmen von Annual Improvements klären sollte.
Also was wir kritisieren, ist letztendlich, dass wir keine klare Linie sehen, was geht in AIPs rein und was geht in die,
Man könnte das vielleicht etwas vorsichtiger formulieren, nicht sagen, wir sehen das kritisch, sondern einfach zu sagen, we take this as an opportunity to suggest to rethink the borderline between small narrow amendments that we believe should be fed into the annual improvements process and wider or urgent issues that warrant a separate project.
Aber dann wäre der Unterschied ja nur, dass sage ich mal, der Report in dem veröffentlicht wird, weil du hattest eben nochmal, oder würdest du weiter vorschlagen, die kleinen, die kann man dann mal auf alle 3 Jahre verteilen. Weil ansonsten ist es ja nur, was auch schon vielleicht hilft, nur ein Ticket. Also man könnte das IS-40er natürlich damit reinnehmen.
Ja, okay. Kann man machen. Also wir sind in der Agenda-Konsultation ja in der Tat noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, also wenn das Zeug wirklich nun gar nicht dringend ist, dann kann man sich tatsächlich auch überlegen, ob man die Zeiträume ausdehnt. Denn ich meine, im Augenblick ist das ja sowieso etwas, was reichlich unübersichtlich ist. Das war ja vor 2 Jahren noch viel, viel schlimmer, wo man sagt, da hat ein Improvement eines späteren Jahres sogar noch eins überholt, was noch früher dran gewesen ist. Da hat ja keiner mehr geblickt, was dann eigentlich passiert. Also
Deswegen habe ich gefragt, ob das auch der Vorschlag wäre. Das war im September hatten wir da eine Umfrage bei uns im Expertenforum, genau zu dem Thema, als wir ein Panel hatten. Da war interessant. Wir hatten erwartet, weil das war auch, kam auch vom Martin Edelmann, der gesagt hat, lass das doch mal, er hat es glaube ich hier auch mal vorgestellt, in Packages und dann alle 3 Jahre. Und wir haben eigentlich erwartet, da wird ein Großteil der Leute sagen, ja, finden wir gut. Das war genau das Gegenteil. Ja. Und zwar nicht 51%, sondern hat mich auch überrascht.
Und habt ihr in irgendeiner Form nachfragen können, warum das so war? Also warum die Leute...
Nee, wir konnten jetzt schlecht bei denen.
Nein, ich meine, es hätte ja durchaus sein... Also ich weiß nicht, ob es Follow-up-Fragen in irgendeiner Form dazu gegeben hat, die ein bisschen hätten erklären
können. Ich glaube, am Ende kann es ja nur... Es gibt ja eigentlich im Grundlegenden zwei... der Grund dafür, es alle 3 Jahre zu machen, ist zu sagen, ihr müsst euch nicht jedes Jahr mit beschäftigen. Ja. Ich glaube aber bei denen über Wo ganz einfach gesagt haben, wir machen lieber jedes Jahr ein bisschen, als alle 3 Jahre ein Riesenprojekt.
Also, ich glaube, diese AIPs führen auch selten dazu, dass man seine Bilanzierung irgendwo ändern muss. Also das meiste hakt man ab, ja, klar, habe ich eigentlich schon vorher so gesehen. Und deshalb hat das nicht so die Relevanz wie Amendments oder so.
Ich glaube, es war auch ein bisschen, also wenn man bei diesem Dreijahresturnus ist, ich glaube, da war auch ein bisschen die Angst, naja, was ist denn, wenn ein Thema da gerade, ich sag mal, 5 Minuten vor Toreschluss noch offen ist, man es nicht dicht bekommt, es in dem Moment nicht mitläuft und dann dauert es eben wieder 3 Jahre. Und wir erkennen ja, dass die Geschwindigkeiten bei einzelnen Themen teilweise sehr, sehr unterschiedlich gehen können, ja. Und dann sagt man, dann hängt das Ganze wieder und das passte sicherlich vielen auch nicht unabhängig. Ich glaube, der ein oder andere würde vielleicht sogar einen Big Bang immer akzeptieren, aber die Gefahr, dass dann Themen noch wieder zu lange dann brauchen, bis sie eine Lösung bekommen, geht da auch immanent mit einher.
Aber deswegen wäre ja die Lösung mit der Unterscheidung zwischen urgent und nicht urgent ganz charmant, weil dann müsste man ja eben sagen, das wäre dann zum Beispiel ein Themenbereich, der in die Kategorie urgent fällt und man zieht das dann eben vor, bevor dann eben dieser 3-Jahres-Rhythmus wieder rum ist.
Frage nochmal in die Runde. Sollen wir den Punkt nochmal mit aufnehmen und sagen, wir empfehlen, das zum Anlass zu nehmen, gerade weil eben nur 3 Themen da drin sind, zu überlegen, ob man nicht eine stärkere Bündelung erreichen könnte, indem man im Augenblick Projekte, die im Augenblick als Standalone verfolgt, schärfer darin hat untersucht, ob es wirklich ein dringendes Problem ist oder ob es nicht so ein dringendes ist und wenn es kein dringendes ist, das dann eher im Rahmen des AIP zu machen. Sollen wir das aufnehmen?
Ich wäre dafür.
Ja, es wäre ja nur konsistent zu dem, was wir in der Agenda-Konsultation gesagt haben. Dabei sollte man bleiben, da stehe ich auch dazu. Die Bündelung innerhalb eines Jahres ist, glaube ich, unstrittig, dass die vorteilhaft ist, dass nicht 10 von diesen kleinen DIN A5 Heftchen reinflattern mit der Post. Die Post freut sich natürlich, aber aber ich denke, an den Kommentierungsprozess, an den ganzen View-Process, auch an das Endorsement, wenn ich diese lange Liste dann an Endorsement-Themen sehe, das kann man schon bündeln zum Benefit von allen Stakeholdern. Mit dem 3-Jahres-Rhythmus, das hat natürlich einige mehr Fallstricke und dann die unterscheiden urgent, nicht urgent, ist sicherlich geeigneter, wenn es dazu führt, dass wir dann doch jedes Jahr ein bisschen was haben, dann alle 3 Jahre einen größeren Berg, dann ist die Frage, ist damit so viel gewonnen? Die kann man dann schon stellen.
Ist das das richtige Instrument, um diese Botschaft zu übermitteln? Also ich meine, wir sind hier aufgefordert, zu diesem Annual Improvement Stellung zu nehmen. Wäre es nicht so, dass man das bei den Instrumentarien an irgendeiner anderen Stelle, wenn dann, deutlich machen sollte und nicht so als Nebensatz oder als Nebenaspekt bei der Kommentierung hier?
Zumal die Frage ist, wie wichtig wir diesen Punkt nehmen. Ja, ob wir sagen, also ganz ehrlich, das, was hier drin steht, ist sowieso Kifax, also reicht auch ein 2-Zeiler wie Agree-Punkt oder also 2 Wörter. Ja. Oder ob wir einfach sagen, wir übernehmen das Ding oder die Argumentation, die wir halt gerade in der Agenda-Konsultation haben und versuchen einfach das jetzt wirklich mal zu veranschaulichen. Da haben wir es ja eher abstrakt und prozessual beschrieben. Hier könnten wir jetzt im Grunde genommen sowohl im AIP als auch in dem IAS-40-Ding im Coverletter darauf hinweisen. Und könnten nochmal die Brücke schlagen zu unserer Antwort, die wir in der Agenda-Konsultation geschrieben haben, dass wir eine stärkere Bündelung anregen. Also ich meine, wenn man es halt einmal so stehen lässt, die Frage ist, geht es eher unter in der Agenda-Konsultation, wenn man es einmal erwähnt, oder hilft es den Leuten im Zweifelsfall sogar nochmal zu sagen, okay, den Punkt, den nehmen wir tatsächlich mal mit auf den Schirm.
Also ich könnte mir sogar vorstellen, das in beiden Stellungnahmen anzusprechen, denn das, worauf wir hier hinaus wollen, wird ja nicht gefragt, in keinem anderen Dokument. Also können wir ja nur in einem quasi nur ungefragt darauf reagieren. Vielleicht bringen wir es sogar in beiden Stellungnahmen unter, dann geht es nicht verloren.
Ist das konsensfähig? Sehe nicken. Okay. Frau Schmerse, haben wir die Zeit ganz gut wieder reingeholt, ne? Gut, prima, dann sind wir mit dem Thema durch. Dankeschön. Dann kommen wir zum nächsten und da haben wir dann die Möglichkeit, wieder ein bisschen Zeit zu verlieren.